SWR 2 aktuell.
Mit Florian Rudolph. Guten Abend. Flügelstreit oder nur gründliche Beratungen? Die Grünen sind verspätet in die Urabstimmung über den Ampel-Koalitionsvertrag gestartet. Digital statt Wahlarena. Die CDU will ihren Parteitag zur Wahl des neuen Vorsitzenden wegen Corona online abhalten. Wir sprechen mit Friedrich Merz, einem der drei Bewerber. Und die Sorge ist groß wegen einer neuen Corona-Variante. Die EU-Kommission empfiehlt, den Reiseverkehr mit Südafrika einzustellen. Das und mehr hier bis 6:30. Mit einem Tag Verspätung haben die Grünen ihre Urabstimmung über den Ampel-Koalitionsvertrag und ihr Personaltableau begonnen. Die 125.000 Parteimitglieder können bis Nikolaus ihre Meinung online oder per Brief kundtun. Am 6. Dezember wird dann ausgezählt und das Ergebnis bekannt gegeben. Gestern hat nun die seit Tagen zur Schau gestellte grüne Disziplin einen schweren Dämpfer erlitten. Und das war auch der Grund für die Verzögerung. Es gab ein heftiges Gerangel um die Besetzung der Ministerposten. Realo Cem Özdemir soll Agrarminister werden. Anton Hofreiter aus dem linken Lager geht leer aus. Genauso wie seine Co-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Nina Amin in Berlin. Waren das gestern wirklich nur gründliche Beratungen, wie Bundesgeschäftsführer Kellner es ausgedrückt hat, oder brechen bei den Grünen gerade die Flügelkämpfe wieder aus?
Naja, wir haben auf alle Fälle gemerkt, dass da ganz schön was los ist hinter den Kulissen. Es waren alle recht nervös, wirkten auch alle angespannt, sind immer hin und her gerannt, viel am Telefon gewesen. Also man hat schon gemerkt, dass da im Hintergrund gerungen wird. Heute heißt es ja nach außen, es war einfach Beratung und es wurde sich nur inhaltlich über den besten Kandidaten, die beste Kandidatin beraten. Aber ich denke, da war noch einiges andere im Spiel. Also da hat es ganz schön gerumst.
Wie laut ist man dabei geworden? Es hieß ja auch, der Toni Hofreiter und der Jürgen Trittin auf der einen Seite, das Realo-Lager auf der anderen Seite.
Ja, obwohl Jürgen Trittin hat sich jetzt heute auch geäußert und hat gesagt, nein, intern wäre man da ganz klar. Schließlich hätte es auch ein einstimmiges Votum dann gegeben vom Bundesvorstand. Und er gehört ja auch eher dem linken Flügel an, so wie Toni Hofreiter. Also hat sich dann da jetzt zumindest außen an die Öffentlichkeit eher so gewandt. Bei uns, bei den Grünen, ist alles im Griff. Wir haben die Lage im Griff. Aber klar, es ist schon etwas, was auch zwischen den verschiedenen Flügeln jetzt herrscht, diese Anspannung. Cem Özdemir, der Reale auf der einen Seite, Toni Hofreiter, der eher Linke auf der anderen Seite, da musste einfach entschieden werden. Und es wurde jetzt so entschieden, wie wir es jetzt wissen, dass Cem Özdemir der Landwirtschaftsminister wird.
Weil er die Frage, wer welchen Ministerposten bei den Grünen bekommt, bis zuletzt ein großes Geheimnis? Oder ist das Ganze vielleicht schlecht kommuniziert worden?
Also ich glaube, es wurde wirklich dann im Endeffekt noch um die letzten verschiedenen Posten gerungen. Es ist natürlich auch so, dass sich die Ressortzuschnitte, also wer welches Ministerium bekommt, ja auch relativ spät erst entschieden hat. Zumindest wurde es so auch kommuniziert. Und zum Beispiel die Grünen nicht das Verkehrsministerium, so wie viele vermutet hatten, bekommen hat. Und dadurch ist die Gewichtung natürlich ein bisschen anders gewesen. Und es ist natürlich auch so, dass die Grünen immer diesen Anspruch haben, möglichst vielfältig auch ihr Kabinett zu bestücken, in Anführungsstrichen. Und deswegen ist, denke ich, auch die Wahl mit auf Cem Özdemir gefallen, der ja nicht nur sehr profilierter, sehr bekannter und beliebter Grünen-Politiker auch ist, der sehr als sehr durchsetzungsstark gilt, sondern halt auch einer, der türkische Wurzeln hat und da natürlich auch noch eine ganz andere Sichtweise und Qualität mit in dieses Kabinett einbringt, was die Grünen laut ihrer Satzung ja auch haben möchten.
Robert Habeck wird also Vizekanzler und Wirtschafts- und Klimaminister, Annalena Baerbock Außenministerin, Cem Özdemir, wie gehört, Landwirtschaftsminister. Das sind drei Realos, dazu zwei aus dem linken Lager, Steffi Lemke als Umweltministerin und die rheinland-pfälzische aktuelle Umweltministerin Anne Spiegel wird Bundesfamilienministerin. Reicht das, um da zwischen linkem Lager und Realos jetzt wieder einen Burgfrieden herzustellen?
Also das ist auf alle Fälle der Versuch der grünen Spitze, damit halt diesen Burgfrieden in Anführungsstrichen wiederherzustellen. Und natürlich haben sich die Realos da jetzt auch erstmal durchgesetzt mit dieser Personalie, auch Cem Özdemir und eben nicht Anton Hofreiter. Ich denke aber auch, dass die Grünen es jetzt nicht darauf ankommen lassen werden, das Ganze sozusagen jetzt noch durch innerparteiliche Querelen nochmal zum Knallen zu bringen. Also Ziel ist jetzt ja, die Regierung mitzustellen. Der Vertrag wird ja jetzt auch von den ganzen Grünen-Mitgliedern sozusagen durchgearbeitet, genau gescannt und die sollen dann bis zum 6. Dezember darüber abstimmen. Ich denke, die Personalien sind jetzt erstmal so in Ordnung. Und damit ist der Burgfrieden erstmal einigermaßen gewahrt. Ja.
Und wie schätzen Sie, wirkt sich das auf diese 125.000 grünen Mitglieder aus, die da jetzt in die Urabstimmung gehen? Kann es da vielleicht durch den Zoff nochmal eng werden?
Also ich glaube, dass natürlich auch diese Personalfrage bei den Mitgliedern heiß diskutiert wird im Hintergrund. Aber ich denke, die werden sich jetzt auch noch mehr auf die inhaltlichen Punkte des Koalitionsvertrages konzentrieren. Zum Beispiel hat die Grüne Jugend ja schon angekündigt, sie seien überhaupt nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Und Klimaschutz, das ist absolut nicht ausreichend aus ihrer Sicht. Sie hätten da gerne noch viel, viel mehr für den Klimaschutz reinverhandelt. Und das wird sicherlich jetzt auch eher noch Thema werden. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Personaldebatte jetzt erstmal beendet wird und dann wirklich nur noch inhaltlich geguckt wird. Und die Grünen hoffen, dass das dann durch die Mitglieder aber am 6. Dezember alles so abgestimmt und zugestimmt wird.
Ja, Einschätzung von Nina Amin aus dem SWR Hauptstadtstudio. Was bringt die Ampel den Bauern? Und was halten die Landwirte vom höchstwahrscheinlich künftigen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir? Darüber spreche ich mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes Joachim Ruckwied. Herr Ruckwied, Ihr Ansprechpartner in Berlin wird also die kommenden 4 Jahre dann aller Voraussicht nach Cem Özdemir von den Grünen sein. Wie Sie ist das ein Baden-Württemberger und ich nehme mal an, man kennt sich, oder?
Ja, wir kennen uns. Wir haben damit nicht gerechnet, aber Cem Özdemir gilt als Pragmatiker. Wie Sie schon sagten, wir sind beide Baden-Württemberger und deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir gemeinsam Dinge für die Landwirtschaft und Gesellschaft auf den Weg bringen können.
Ist das denn aus Ihrer Sicht die bessere Wahl, als wenn es Toni Hofreiter geworden wäre?
Die Besetzung der Ministerien entscheiden die Parteien und unser Antritt ist dann mit den zuständigen Ministern oder Ministerinnen entsprechend die Gespräche zu führen.
Das verstehe ich, aber ich meine, ist es für Sie trotzdem angenehmer jetzt zu sagen, okay, Cem Özdemir ist vielleicht einer, den ich kenne, besser als jetzt Herr Hofreiter, oder sagen Sie, ist mir ganz egal?
Entscheidend ist, dass wir gemeinsam die Landwirtschaft, den Transformationsprozess nach vorne bringen, dass die Landwirte eine Zukunftsperspektive haben und dass Gesellschaft und Landwirtschaft wieder näher zusammenkommt.
Fest steht, auch ein Landwirtschaftsminister Özdemir steht für eine grüne Agrarpolitik, für mehr Tierschutz, neue Haltungskennzeichnungen, einen Ausbau der Ökolandwirtschaft. Mal der Reihe nach, Herr Ruckwied, was aus dem Koalitionsvertrag bereitet Ihnen denn die größten Bauchschmerzen?
Ja, ich will es anders formulieren. Die verpflichtende Haltungs- und Herkunftskennzeichnung, also am Ende 5D, das ist eine langjährige Forderung des Bauernverbandes und dass die auf den Weg gebracht wird, das begrüßen wir. Mhm. Wir stehen auch zum Umbau der Tierhaltung. Hier haben wir allerdings eine Frage, die ist noch nicht geklärt, nämlich die der Finanzierung. Die Wissenschaft hat errechnet, es kostet 4 Milliarden Euro pro Jahr. Und die Zukunftskommission Landwirtschaft war sich dahingehend einig, dass das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Dazu gibt es noch keine Antworten und die brauchen wir.
Die gibt es wahrscheinlich nicht nur in dem Bereich. Sehen Sie die Vorhaben denn alle solide finanziert? Sehen Sie eine Planungssicherheit für die Landwirtschaft?
Wir brauchen diese Planungssicherheit, weil sonst die Gefahr besteht, dass wir Strukturbrüche erleiden, dass viele aufgeben müssen und eine intakte Landwirtschaft, die das Land pflegt, Naturschutz betreibt, die für Ernährungssicherung steht, diese gewährleistet. Ich denke, die sind allem im gemeinschaftlichen Interesse.
Aber ich fasse jetzt mal zusammen, von der ungeklärten Finanzierung dort an diesem Punkt abgesehen, sind Sie eigentlich eher glücklich über die Agrarpolitik, die da in den nächsten 4 Jahren dann aus Berlin kommt?
Die Agrarpolitik und die Herausforderungen und die Punkte, die anstehen, das sind natürlich große Herausforderungen für die Landwirtschaft.
Welche meinen Sie besonders? Was ist die größte Herausforderung?
Der Umbau der Tierhaltung ist eine der größten Herausforderungen, die auf den Weg zu bringen, und zwar in der Form, dass Landwirte eine Zukunftsperspektive haben. Auch das Thema Mindestlohn 12 Euro ist gerade für unsere baden-württembergischen Sonderkulturbetriebe am Ende eine Existenzfrage. Können Sie weiterhin Erdbeeren beispielsweise oder Spargel anbauen? Darüber müssen wir sprechen. Und hier plädieren wir nach wie vor für eine stufenweise Anpassung, damit die Betriebe bleiben können.
Ist es vielleicht aus Ihrer Sicht da sogar jetzt von Vorteil, dass Umwelt und Agrar, bislang zwei Ressorts, zwischen denen es immer wieder krachte, jetzt beide in grüner Hand liegen? Erwarten Sie sich dadurch in Zukunft vielleicht auch mehr Verlässlichkeit?
Also wir gehen davon aus, dass die Absprachen und der Austausch zwischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium zukünftig intensiver erfolgen wird und dass Zielkonflikte vorher besprochen werden.
Sagt Bauernpräsident Joachim Ruckwied über die Agrarpolitik im Koalitionsvertrag von SPD, FDP und Grünen. SWR aktuell am Freitagabend, 18 Uhr und 15 Minuten, Viertel nach sechs. Drei Bewerber für den Parteivorsitz gibt es bei der CDU. Noch Kanzleramtschef Helge Braun, der Außenpolitiker Norbert Röttgen und Friedrich Merz, der zum dritten Mal nach der Parteiführung greift und vor längerer Zeit mal Unionsfraktionsvorsitzender war. Diese Woche haben sich die drei vorgestellt. Heute Abend will Merz in Heilbronn sein Team präsentieren. An Bord ist die Bundestagsnovizin und Kommunalpolitikerin Christina Stump aus Waiblingen und der Ostberliner Mario Chaya, den Merz als neuen Generalsekretär will. Die CDU will ihren nächsten Chef erstmals per Mitgliederbefragung bestimmen lassen. Die eigentliche Wahl soll auf dem Parteitag in Hannover erfolgen, aber Corona macht dem Ganzen jetzt einen Strich durch die Rechnung. Der Wahlparteitag wird digital abgehalten, das entschied der Bundesvorstand heute. Ich hatte vor der Sendung Gelegenheit, das SWR-Tagesgespräch mit Friedrich Merz zu führen. Herr Merz, kein Präsenzparteitag, damit keine Rededuelle, Auge in Auge, keine Arena-Stimmung. Ist das für Sie ein Nachteil?
Ich hätte gerne, wie vermutlich viele andere, auch einen Präsenzparteitag gehabt. Aber Sie haben es ja gerade ganz richtig gesagt in Ihrer Anmoderation. Die Mitglieder der CDU werden jetzt eine Entscheidung treffen in einer Mitgliederbefragung. Der Bundesvorstand wird sich diesen Vorschlag zu eigen machen als seinen Vorschlag für den Parteivorsitz. Und ich gehe davon aus, dass auf diesem dann digitalen Parteitag kein Duell, wie Sie sagen, also keine Auseinandersetzung um den Parteivorsitz mehr stattfindet, sondern dass es nur einen Kandidaten gibt.
Viele in der CDU sehen wohl gerade Sie deshalb gerne an der Spitze, weil Sie für deutliche Worte und für ein schärferes Profil stehen. Können Sie damit leben?
Ja, ich kann damit leben. Es trifft die Sache und die Person, aber es trifft sie auch wieder nicht. Ich bin der Meinung, dass die CDU jetzt doch wieder Themen besetzen soll, dass sie auch wieder klarer herausarbeiten soll, wofür sie steht, was uns unterscheidet von allen anderen Parteien, was sozusagen nur wir können. Und wenn Sie das dann so apostrophieren, bin ich nicht dagegen.
Ja gut, ich meine, klare Themen besetzen ist ja das Gleiche wie ein klares Profil, eine klare Kante zeigen, für das eben, wenn man den einen oder anderen fragt, eben der Name Friedrich Merz steht. Wie deutlich anders sind Sie denn bereit zu sein?
Jeder hat seinen eigenen Stil, jeder hat sein eigenes Profil, jeder ist seine eigene Person. Ich habe jetzt viele Jahre nicht in der Politik verbracht. Ich bin jetzt wieder zurück im Deutschen Bundestag und ich möchte, dass diese CDU wieder erkennbar wird mit ihren Themen, mit ihrem Profil. Und da spreche ich dann hin und wieder eine relativ klare Sprache. Das ist aber auch ein bisschen vorbestimmt durch meinen Beruf. Das habe ich so gelernt und ich glaube, dass das der Politik auch ganz gut tut. Das soll nicht polarisierend sein, das soll nicht konfrontativ sein, aber das soll klar in der Sache sein. Und das kann man doch eigentlich von politischen Parteien in der Demokratie ganz schlechthin erwarten.
Würden Sie das auch als Ihr größtes Plus gegenüber Helge Braun und Norbert Röttgen bezeichnen?
Ich grenze mich nicht gegen die beiden Kollegen ab. Auch da hat jeder seinen eigenen Stil. Ich versuche mit meinem Angebot, auch einem personellen Angebot, das über meine Person hinausgeht, nämlich mit Mario Chaya als zukünftigen Generalsekretär und Christina Stump aus Baden-Württemberg als zukünftige stellvertretende Generalsekretär, einfach ein Angebot zu machen. Ich denke, wir ergänzen uns gut und wir sind ein gutes gesamtdeutsches Angebot.
In den neuesten Umfragen führen Sie das Kandidatentrio deutlich an. Allerdings, wenn man alle fragt, also nicht nur die CDU-Anhänger, dann will ein gutes Drittel keinen der Kandidaten als Vorsitzenden. Bei den CDU-Anhängern sind es immer noch 18, die sagen keiner der drei. Was sagt Ihnen das?
Also das sind für mich beruhigende und ermutigende Zahlen. 100% Zustimmung werden Sie in einer Demokratie nie bekommen, auch in der eigenen Partei nicht. Aber ich habe in der eigenen Partei offensichtlich jetzt doch einen deutlichen Vorsprung. Den umzusetzen in Stimmen ist die Aufgabe der nächsten Tage. Und deswegen müssen auch die CDU-Mitglieder zur Wahl gehen. Und dann erst haben wir das Ergebnis.
Aber nochmal, wenn ein beachtlicher Teil sagt, keiner der drei soll es werden.
Ja, wir haben ja einen offenen Prozess. Es ist jeder Kreisverband, jeder Landesverband, jede Vereinigung aufgerufen worden, Kandidaten zu benennen. Und ich finde, wir haben jetzt ein gutes Angebot, ein breites Angebot an drei verschiedenen Kandidaten, jeweils mit ihren Teams. Und das ist ein Angebot, das die überwältigende Mehrheit der Mitglieder der CDU, wenn sie mal die Summe ziehen unter diese drei Daten, doch überzeugt. Und insofern, ich bin ganz zufrieden.
Herr Merz, bemerkenswert war ja, im Gegensatz zu anderen haben Sie den Koalitionsvertrag der Ampel nicht in Bausch und Bogen niedergemacht, sondern von einem interessanten Vertrag gesprochen. Was genau wollten Sie damit aussagen?
Damit will ich aussagen, dass wir doch nicht alles ablehnen, nur weil es jetzt von einer anderen Koalition kommt. Mhm. Ich lese diesen Vertrag ohne Vorurteile. Es ist mühsam zu lesen, weil er schlecht gegliedert, schlecht geschrieben, ziemlich nachlässig auch verfasst ist. Aber da gibt es Dinge, die mich interessieren. Es
zum
gibt
Beispiel?
Andere Dinge, da bin ich, naja, also die Frage etwa, wie Sie im Bereich der Technologiepolitik weitermachen wollen, diesen Modernisierungsanspruch, den Sie so abstrakt stellen, den begrüße ich. Es gibt andere Dinge, die machen mir große Sorgen. Ich habe mich jetzt noch mal ausführlich mit dem Europakapitel beschäftigt. Da sind Formulierungen dabei, wo ich sagen würde, da droht möglicherweise Unheil, auch im Hinblick auf die Stabilität des Euro. Es bleiben viele Fragen offen und am Ende des Tages, alles, was da steht, ein großes Wunschkonzert, muss auch bezahlt werden. Und da darf man gespannt sein, was insbesondere der zukünftige Finanzminister Christian Lindner vorschlägt. Mhm.
Steht aus Sicht der CDU da im Moment vielleicht auch eher ein bisschen Zurückhaltung und Demut an, mit Blick auf den eigenen Zustand?
Naja, wir haben die Wahl verloren. Wenn wir besser gewesen wären, hätten wir sie gewonnen. Und deswegen steht es uns jetzt nicht an, alles in Bausch und Bogen zu kritisieren, was andere machen. Diese Ampel hat die Mehrheit in Deutschland bekommen mit dieser Bundestagswahl und sie hat eine faire Chance verdient. Sie hat allerdings auch eine gute Opposition verdient.
Stichwort Aufbruch. Wie sehen Sie sich persönlich mit 66 Jahren? Stehen Sie für Aufbruch oder wollen Sie eher ein Parteichef des Übergangs werden?
Weder das eine ist richtig, noch das andere vom Alter abhängig. Ich habe meine Vorstellungen, wie ich diese Partei gerne modernisieren möchte und ich werde insbesondere dafür sorgen, dass wir in der Breite und Tiefe dieser Partei auch was Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, ganz unterschiedlicher Prägung, ganz unterschiedlicher parteipolitischer Vorstellungen, aber alle unter dem Dach der deutschen Christdemokratie zusammenkommen können, um ein gutes, interessantes Programm für die Zukunft zu entwerfen.
Also kein Aufbruch, aber Sie sind auch kein Mann des Übergangs.
Nein, natürlich ein Stück Aufbruch, aber nochmal, das ist doch nicht vom Geburtsdatum abhängig. Da ist doch mancher mit 60 jünger im Kopf als mancher mit 20. Also von daher, ich werde da schon ein Team präsentieren. Und wir werden auch Antworten geben auf die Fragen unserer Zeit. Die CDU muss moderner werden und dafür stehe ich.
Also würden Sie als CDU-Vorsitzender dann auch Anspruch auf die Kanzlerkandidatur 2025 erheben?
So, sehen Sie, und das ist genau der Punkt, über den wir jetzt nicht sprechen.
Ja. Sie würden es nicht ausschließen zumindest.
Wir sprechen über die nächsten 2 Jahre. Das ist die Amtsperiode dieses Vorstandes. Und diese personalpolitische Frage, die wird erst danach zu entscheiden sein. Und ich konzentriere mich jetzt auf die Aufgabe, die uns gestellt ist.
Friedrich Merz, früherer Unionsfraktionschef und Bewerber für den CDU-Vorsitz im SWR-Tagesgespräch. Sicherlich das Letzte, was wir jetzt bräuchten, das wäre eine neue Coronavirus-Mutation, ansteckender noch als Delta und immun gegen Impfstoffe. Deshalb schreckt die Nachricht über eine neue Variante auf, die derzeit in Südafrika gehäuft auftritt und über die Helge Braun, noch Kanzleramtschef und Mediziner, sagt:
Die Wissenschaftler sind alle hoch alarmiert, also mir macht die sehr große Sorgen.
Aus Belgien wird bereits ein erster Fall mit der neuen Corona-Variante gemeldet und ab morgen dürfen aus Südafrika nur noch deutsche Staatsbürger einreisen. Sie müssen sich aber in jedem Fall, auch wenn sie geimpft sind, für 2 Wochen in Quarantäne begeben. Die EU-Kommission schlägt Alarm und will alle Flüge ins südliche Afrika stoppen. Jakob Meyer berichtet aus Brüssel.
Die EU-Kommission nimmt die neue Coronavirus-Variante nach den Worten ihrer Präsidentin sehr ernst. Es sei wichtig, schnell, entschlossen und einig zu handeln, sagt Ursula von der Leyen. Deshalb habe die Kommission den EU-Mitgliedstaaten vorgeschlagen, die Notbremse zu ziehen für Reisen im südlichen Afrika und anderen betroffenen Ländern.
Sämtliche Flugreisen in und aus diesen Ländern sollten unterbleiben, bis wir ein klares Verständnis darüber haben, wie gravierend die Mutationen dieser neuen Variante sind. Und Reisende aus diesen Regionen, die aus diesen Regionen zurückkehren, sollten strenge Quarantänemaßnahmen unbedingt einhalten.
Der EU-Krisenstab für Notlagen wurde einberufen. Nach den Worten einer Kommissionssprecherin arbeitet die EU-Agentur für Flugsicherheit EASA an Empfehlungen für Airlines und Flughäfen. Kommissionschefin von der Leyen appelliert noch einmal an alle Bürgerinnen und Bürger, sich impfen zu lassen. Auffrischimpfungen böten zusätzlichen Schutz.
Und in den Verträgen der Europäischen Union mit den Herstellern ist vorgesehen, dass der Impfstoff rasch an neue Varianten angepasst werden muss, sobald dies erforderlich ist.
Der Hersteller BioNTech prüft, ob sein Corona-Impfstoff gegen den neuen Erreger wirkt. Entsprechende Ergebnisse seien in spätestens 2 Wochen zu erwarten. Der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese nennt die Nachrichten über die neue Variante sehr besorgniserregend.
Und wenn sie in Südafrika stark verbreitet ist, dann müssen wir davon ausgehen, dass Menschen, die in den letzten Wochen aus Südafrika gekommen sind, und sich jetzt in Deutschland und der EU aufhalten, die Variante schon bei sich tragen. Und da haben wir jetzt ein Riesenproblem, weil wir hatten noch nie so hohe Infektionszahlen in Deutschland. Und trotz der Impfung ist das jetzt ein ganz gewaltiges Problem.
Deutschland schränkt deshalb den Flugverkehr mit Südafrika drastisch ein. Die Bundesregierung erklärt das Land zum Virusvariantengebiet. Ab heute Abend dürfen von dort nur noch Deutsche kommen, die 14 Tage in Quarantäne müssen, auch wenn sie geimpft sind. Reisende aus Südafrika, die heute untertags oder in den vergangenen Tagen angekommen sind, sollten einen PCR-Test machen.
Der Bericht von Jakob Meyer. Was über die Virusvariante bekannt ist, fasst SWR-Wissenschaftsredakteur David Beck zusammen.
Die neue Variante, bis jetzt heißt sie noch B11529, scheint wesentlich ansteckender zu sein als die hier vorherrschende Delta-Variante. Erstmals nachgewiesen wurde sie in Botswana. Aufgefallen ist sie, nachdem in der südafrikanischen Region Gauteng vermehrt Menschen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Bei der Untersuchung von 77 Stichproben stellte sich heraus, dass fast alle Infektionen durch die bis dahin unbekannte Variante ausgelöst wurden. Experten gehen davon aus, dass sie die dort zuvor vorherrschende Variante Delta innerhalb von etwa 20 Tagen fast komplett verdrängt hat. Bei Delta dauerte es dagegen ungefähr 4-mal so lang, bis die Variante so weit verbreitet war. B11529 weist im Vergleich zum ursprünglichen Virus etwa 50 Mutationen auf, allein auf dem Spike-Protein mehr als 30. Dieses Protein benötigt das Virus, um in die Zelle einzudringen und sie zu infizieren. Andererseits ist es auch Angriffspunkt der Impfstoffe. Veränderungen können dazu führen, dass das Virus ansteckender ist, was die schnelle Verbreitung erklären würde, und Impfstoffe weniger wirksam sind. Experten weisen aber darauf hin, dass es bisher noch sehr wenige Daten zu der Variante gibt. Die schnelle Verbreitung in Gauteng könnte ein statistischer Ausreißer sein. Und ob die Variante den Impfschutz umgehen oder einen schwereren Krankheitsverlauf auslösen kann, ist bisher auch nicht bekannt.
Soweit David Beck, SWR Wissenschaftsredaktion. Seit vergangenen Mittwoch gilt im öffentlichen Nahverkehr die 3G-Regel. Mit Bus und Bahn darf nur fahren, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Kontrollen finden nur stichprobenartig statt und stellt sich auch die Frage, was, wenn der Kontrollierte, tätowiert, Vollbart, 120 Kilo, sich weigert, den Nachweis vorzulegen. Nur verständnisvolle Fahrgäste gab es dagegen heute in der Stuttgarter Stadtbahn. Das lag aber auch am großen Aufgebot, denn bei der Kontrolle waren Landesinnenminister Strobel und Verkehrsminister Herrmann mit von der Partie und SWR-Kollege Christian Susanka.
Stuttgart, Charlottenplatz, heute Mittag. 6 Kontrolleure der Stuttgarter Verkehrsbetriebe SSB gehen entschlossen an Bord einer U-Bahn in Richtung Hauptbahnhof. Im Schlepptau mehrere Polizisten. Hier werden nicht die Fahrscheine kontrolliert, sondern ausschließlich die 3G-Nachweise. Einige Fahrgäste überrascht, doch die meisten zücken umgehend ihr Handy oder kramen in der Tasche nach einem Impfausweis. Und bei den meisten Fahrgästen Verständnis für diese Aktion.
Nach meiner Meinung, die Bahn sollen kontrollieren.
Das finde ich gut, auf jeden Fall. Fahre ich gern mit der Bahn.
Mit an Bord sind auch 2 Minister, die die Aktion genau beobachten. Innenminister Thomas Strobel betont die aktuelle Notwendigkeit der Kontrollen.
Wir haben sehr große Herausforderungen, weil wir eine dramatisch sich verschlechternde Lage, insbesondere an den Krankenhäusern, haben. Deswegen gibt es neuere und strengere Regeln, auch für den öffentlichen Nahverkehr, 3G und immer Maskentragepflicht.
Die Nichteinhaltung der Regeln oder nicht geimpft zu sein, das ist die Gefährdung der anderen Mitfahrenden. Insofern ist das respektlos und verantwortungslos,
sagt der Verkehrsminister Winfried Herrmann. In der Tat, unter den Kontrollierten ist auch ein Fahrgast, der keinen 3G-Nachweis dabei hat. Er muss die Bahn an der nächsten Haltestelle verlassen und eigentlich kostet das auch 200 € Bußgeld.
Regeln durchsetzen und polizeiliche Maßnahmen machen, die kommen dann gut an, wenn man nicht wie ein Scharfrichter vorgeht, sondern wenn man auch zumindest in der Anfangsphase sagt, okay, geh raus.
Die Mehrheit der Menschen weiß, dass wir in einer wirklich schlimmen Lage sind. Und deswegen akzeptiert die Mehrheit der Menschen auch, dass wir jetzt diese Regeln im öffentlichen Nahverkehr brauchen.
So das Fazit des Innenministers nach der Kontrollaktion. Alle Passagiere des Wagens können bei der Aktion übrigens nicht kontrolliert werden. Aber in diesen Zeiten sei das Mittel der Wahl eben die Stichprobe. Das sei auf jeden Fall besser als gar keine Kontrollen. Und auch mit Stichproben könne man darauf aufmerksam machen. 3G an Bord der öffentlichen Verkehrsmittel ist jetzt Pflicht.
Die Reportage von Christian Susanka.